Das ist ja alles noch ziemlich harmlos. Verglichen mit dem, was der Herr Simon von Bethsaida und der Herr Thomas und der Herr Levi am Ostermorgen gesagt hätten. Die hätten es noch viel radikaler gesagt. Das mit dem Jesus, das war die größte Pleite, die es überhaupt in der Welt geben kann. Wie haben wir uns auf Gott verlassen und sind getäuscht worden? Brutal! Sollen wir denn zu unseren alten Berufen wieder zurück? Wir haben alles verlassen, sind dem nachgefolgt. Aus! Seit dem Sieg Jesu ist nichts anders geworden. Wo ist denn sein Sieg? So hätten sie am Ostermorgen gesagt. Ich war damals, als es deutliche Zeichen dafür gab, dass Gott diesen Jesus, wie es vorhergesagt hat, aus dem Grab bereits herausgeholt hat. Da war das Grab leer. Es waren diese Erscheinungen der Gottesboten. Ja, selbst der Auferstandene ließ sich sehen. Und was passierte dann bei diesen Menschen, die 3 Jahre bei Jesus gewesen waren? Die waren ausgekochte, abgebrühte Realisten geworden. Zuerst sind die Frauen zum Grab hinaus und als das Grab leer war, kennen wir die Geschichte? Erste Reaktion, jetzt haben sie uns auch noch den Leichnam geklaut. Und sie rennen zurück zu den anderen Jüngern und sagen, sie haben den Herrn weggenommen. Wohin, wissen wir nicht. Und da steht der Petrus und der Johannes auf und sagt, ihr Frauen spinnt immer, richtig hinsehen könnt ihr auch nicht, Entschuldigung, aber so sagt es die Bibel, ihr seht immer bloß Märlein. Wollen wir mal nachsehen, wir Männer. Und dann rennt der Johannes hinaus und der etwas langsamere Petrus hinten nach. Petrus schaut im Grab genau herum. Jawohl, stimmt ausnahmsweise, was die Frauen gesagt haben. Jesus geklaut, sie haben den Herrn weggenommen. Ein paar Stunden später begegnet Jesus der Maria Magdalena. Und sie meint, so heißt es im Neuen Testament, ach, ist der Gärtner hier von dem Gelände. Ein paar Stunden später erscheint der Herr Jesus 2 Jüngern, die bereits schon Richtung Heimat abgezogen waren. Sie meinten, es ist ein Festpilger. Ein paar Stunden später erscheint der Herr Jesus den übrigen Jüngern. Und sie schrien und meinten, es ist ein Gespenst. Und da sagt er, schaut mal her, hier meine Hände. Ein Gespenst, das hat nicht Fleisch und Bein. Betastet's. Da sie sich aber immer noch fürchteten, so heißt es im Neuen Testament, sprach er, habt ihr nichts zu essen. Ich esse euch was vor, dass ihr merkt, ich bin's wirklich. Ich finde, das Tollste ist, dass uns die Apostel das so ehrlich berichten. Dass sie als abgebrühte Realisten die Welt betrachtet haben. Wir lassen uns ab heute nichts mehr vormachen. Wir fallen auf keinen Spuk mehr herein. Und eine Welt ohne Jesus, die ist allerdings trostlos. Was wir tun sollen, wissen wir nicht mehr. Uns ist der Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann kommt Jesus und überzeugt sie. Sie, die sie mit Scheuklappen lebten und meinten, sie seien Realisten. Überzeugt sie, ich bin da. Die ganze Wirklichkeit ist, dass ich in dieser Welt drin bin. Mir tut so unendlich wohl, dass die Apostel das so ehrlich sagen. Keine Spur von Überlegenheit. Die Kommunisten erkennen eben Gott nicht recht, das sind Zweifler oder die Wissenschaftler, die wollen nicht. Nein, wir haben es auch nicht gesehen. Wir haben es nicht wahrhaben wollen, dass Jesus lebt. Das Edelste, was wir Menschen haben, unsere Vernunft, nicht Köpfchen, das Edelste, hoffentlich, kann Gott nicht begreifen, ist blind dafür zu sehen, wie's, was Jesus tut in der Welt. Blind, das sagen uns die Apostel. So deutlich, wie es kein Zweifler, wie es kein Philosoph sagen kann. Wir sind blind für die Spuren Gottes in unserer Welt. Und dann kommt Jesus und nimmt uns die Scheuklappen weg und wir sehen. Ich musste vor einigen Monaten anfangen, ein paar junge Amerikaner Konfirmandenunterricht zu geben. Die waren mit ihren Vätern überall in der Welt herumgekommen, Korea und Vietnam, und waren jetzt in Deutschland gelandet und waren 17 und 18 Jahre alt und wollten nun konfirmiert werden. Und haben mich gebeten, ich soll diesen Unterricht tun. Nun, als guter Lutheraner habe ich angefangen mit den 10 Geboten und habe gedacht, das ist mal das Wichtigste, dass man so ein bisschen Ordnung ins Leben hineinbekommt. Und da kamen wir bald in große Diskussionen, nicht? Das geht dann bald los. Spätestens beim 6. Gebot sollst nicht Ehe brechen, keusch und züchtig leben. Auf Amerikanisch ist das noch viel umständlicher ausgedrückt. Und da haben sie gesagt, das ist doch überholt. Solche Gebote, die da 2000 Jahre vor Jesus gegeben sind, sollen für uns noch gelten? Und was der Paulus gesagt hat, der war doch ein bisschen radikal, nicht? Also so ernst kann man den nicht nehmen. Und ich habe geschwitzt, nicht? Und habe Englisch und noch so schwere theologische Gedanken und versuchte das ihnen klar zu machen. Es ging nicht. Die haben bloß überlegen, gelächelt, so nett wie amerikanische Mädchen lächeln können, aber ablehnend. Das ist für uns keine Autorität, sondern wie das Leben aussehen muss, bestimmen wir, bestimmt unsere Zeit. Und dann habe ich einfach angefangen, Jesus Geschichten zu erzählen, weil ich merkte, die kennen Jesus noch gar nicht. Und nachdem ich ein paar erzählt hatte und bis zur Auferstehungsgeschichte kam, habe ich den besten theologischen Satz gehört aus dem Munde einer der Mädchen. Die hat gesagt, richtig gebannt, "Everything builds up to the point that Jesus will be important alone." Das strebt ja offenkundig alles dem Punkt zu, wo bloß noch Jesus wichtig ist. "Everything builds up to the fact, to the point that Jesus will be important alone." Das war schon unerhört, dass einer heilte, dass einer so predigte, dass Tausende fasziniert waren und das Essen vergaßen. Aber dass einer vom Tod herausgeholt wurde, das hat kein Wissenschaftler erlebt, kein großer Künstler. Einen hat Gott so privilegiert und damit gesagt, das ist mir der wichtigste Mann der Weltgeschichte. Ich bin so unglaublich froh geworden an jenem Abend, weil ich merkte, jetzt ist bei den paar Amerikanern passiert, was bei jedem von uns passieren muss, auch bei modernsten, aufgeklärtesten Menschen, der so viel weiß, dass plötzlich Jesus, der Lebendige und Gegenwärtige, mir Scheuklappen abnimmt und ich die Wirklichkeit sehe. Der ist ja der Wichtigste. Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feinde besiegt. Das fängt mit unserer Erkenntnis an. Aber da bleibt Jesus nicht stehen, sondern er will uns ganz besiegen. Es gab vor etwa 200 Jahren den August Hermann Francke, einen gelehrten jungen Mann, der Pastor wurde und für eine Abendpredigt in Lüneburg sich vorbereitet hat, rechtzeitig, 14 Tage vorher. Er hatte zum Text Abschnitt aus den letzten Kapiteln des Johannesevangeliums: "Dies ist geschrieben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr durch ihn das Leben habt." Und da setzt er sich hin und wollte eine schöne Predigt machen mit erstens, zweitens, drittens. Und dann stutzte er, dass ich in Jesus Leben habe. Was wäre denn anders in meinem Leben ohne Jesus?
wäre auch ein anständiger Mensch. Ich wäre auch Wissenschaftler geworden, vielleicht Lehrer. Was wäre denn bei uns anders ohne Jesus? Würden wir mit unserer Zeit anders umgehen? Mit unserem Geld? Wo ist denn eine Stelle in unserem Leben, wo wir sagen können, da hat Jesus eine Strecke meines Lebens nun ganz geprägt? Wo? Und das hat diesen August Hermann Franke in die Verzweiflung hineingeführt. Ich rede ja dauernd über Gott. Und wo wird's ernst? Und hat ihn so in die Verzweiflung geführt, dass er am Schluss da stand, wie wir es aus dieser Ecke hörten und da oben. Gibt's denn überhaupt einen Gott? Ist das nicht bloß Einbildung, frommes Geschwätz? Und dann ist er auf die Knie gegangen und hat gebetet in einem Gebetskampf. Gott, wenn's dich gibt, dann beweis dich mir. Dann beschreibt er, sei gewesen, wie wenn eine Hand sich wende. Er hat nicht erklären können, was passiert ist. Aber im nächsten Augenblick, vorher noch total verzweifelt, es gibt keinen Gott. Buddhisten behaupten doch auch und Mohammedaner und so. Im nächsten Augenblick, in der ganz großen Sicherheit, es gibt den Herrn Jesus Christus. Er ist mein Herr. Und jetzt kommt das Entscheidende. Ging bloß den Kopf an bis jetzt. Aber von diesem Augenblick an war August Hermann Franke ein Vulkan. Der hat gesehen, draußen auf der Straße, da laufen Waisenkinder rum, um die sich niemand kümmert. Das hatte niemand gesehen. Für die hat er schnell eine Schule eingerichtet, Gelder gesammelt, ein Waisenhaus gebaut. Da kamen Fürsten und haben ihre Kinder in dieses Haus geschickt, weil sie gesagt haben, so werden sie sonst nirgends erzogen, wie unter der Leitung von August Hermann Franke. Nebenher war er Gemeindepfarrer in Glaucha, Professor für orientalische Sprachen in Halle an der Saale. Plötzlich ging ihm auf, da sind vor 12 Jahren Pfälzer ausgewandert nach Pennsylvania, ohne Pfarrer. Die können keinen Gottesdienst halten. Schnell muss eine Agenda, ein Predigtbuch übersetzt werden, ins Englische gedruckt werden. Herr von Kanstein, machen Sie schnell eine Bibelanstalt, drucken Sie die Sachen und schicken Sie nach Pennsylvania. Er dachte plötzlich dran, dass dieser Krieg gewesen war zwischen Schweden und Russland, dass seit Jahren schwedische Offiziere in sibirischer Gefangenschaft sind. Denen müssen wir Bücher schicken, Erbauungsliteratur, dass die geistlich nicht verkümmern. Und überhaupt in Asien und Afrika, da gibt es Menschen, die noch nichts von Jesus wissen. Wo sind Leute, die hinausgehen? Wie kriegen wir die nach Indien hinein? Die englisch-ostindische Kompanie hat sich gewehrt. Es kommt kein Pastor hier rein. Da verhandelte August Hermann Franke mit dem dänischen König, dass sie im Auftrag des dänischen Königs hinausgehen. Versteht ihr? Ein Mann, dessen Arbeitsfeld die Welt war. Der eine Vitalität hatte, dass ich bloß wünschen kann, Jesus, wenn du der Siegesheld bist, der Feinde besiegt, besiege mich. Es ist immer so eine schöne, fromme Rede in der Christenheit, es kann keiner von uns ein Bodelschwing und August Hermann Franke werden. Warum eigentlich nicht? Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feinde besiegt. Er kann in jeden von uns eine solche Vitalität hineinlegen, dass wir plötzlich seinen Namen weitertragen müssen und Wege suchen und fantasievoll werden, von ihm weiter zu sagen. Ich kann es nie vergessen, den Singsang, der aus den 1000 Klöstern von Benares kam, jener Stadt am Ganges. Dieses grelle, verzweifelte Schreien, man kann es genauso in den jainistischen Klöstern finden, Bombay, oder in den buddhistischen Klöstern von Sanat. Es geht durch die Welt der Religionen ein Schreien nach Gott. Gott, wo bist du? Und Und Gott schweigt. Der dicke, goldbronzierte Buddha lächelt. Freundlich, aber schweigt. Und Shiva, der tanzt, selbst versunken seinen Tanz. Und Allah weiß sowieso, was er macht, nicht? Der kümmert sich nicht um uns. Aber schon Israel hat von seinem Gott gewusst, unser Gott kommt und schweigt nicht. Unser Gott ruft die Welt vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Unserem Gott geht es um die Welt, um die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Aber die entscheidende Weiche, die entscheidende Kontaktstelle, das bist du. Die ganze Geschichte Gottes seit Jahrtausenden geschieht so, dass Einzelne gehorsam werden. Einzelne von ihm, von seiner Kraft erfüllt werden. Und dann seine Siegesmacht weiterstrahlen in die Welt. Jesus ist der Siegesheld, der all seine Feind besieget. Jesus ist's, dem alle Welt bald zu seinen Füßen liegt. Aber seht, ein letztes. Man kann ja manchmal müde werden. Wenn man Mitarbeiter in einem Kreis ist und als Pfarrer auch und als Diakonisse und als Diakon, mache ich etwas falsch oder woran liegt's? Es kommt nichts dabei heraus. Ich würde so gerne so ein August Hermann Franke sein. Mir imponieren immer die Männer, ich muss sagen, die zu diesen Vermessungstrupps gehören, die auf ein Ruinengrundstück steigen und dann ihre Theodolithen da aufbauen, nicht, und die Messlatten. Und dann sagen, einfach in die freie Luft hinein, wie ein Eulenspiegel, also hier geht dann der Turm hoch und hier, da sind die Stockwerke. Die sehen das vor sich und wissen, der Bauherr wird das schon zahlen und unsere Unternehmung, die wird es schon schaffen. Mit einer Zuversicht sondersgleichen stellen sie ihre Messlatten hin, dass man so ungefähr die Dimensionen des Bauwerks sieht. Ist noch nichts Bauwerk. Aber die wissen, was einmal entstehen wird. Dazu sind wir berufen vom Herrn Jesus, dass durch unser Tun noch nicht die neue Welt entsteht. Die bringt der Herr Jesus. Aber dass die Dimensionen klar werden. Vielleicht bleiben wir blöde, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Und bei der Zucht. Dass alle sagen, ihr seid doof. Vielleicht hat es gar keinen Wert, vielleicht wird kein anderer angesteckt dadurch, auch ein Leben in Reinheit zu führen. Und doch seid ihr wie so Vermessungsleute, die mitten in eine Ruinenwelt hinein schon anzeigen, wie die neue Welt aussieht, voll Klarheit. Dazu hat uns unser Herr hineingeschickt. Zu einer Sache, die Zukunft hat, die erst recht kommt. Ich habe einen alten Großonkel gehabt, war zugleich der Onkel von Pastor Busch, Rektor von der Schwäbischen Alb mit viel Lebensweisheit. Ich habe ihn oft auf seinem Sterbebett besucht. Ich habe manche gute Weisheiten von ihm bezogen. Und er hat einmal gesagt, weißt du, es gibt im Grunde genommen zwei Arten von Menschen. Das eine sind die Langweiligen. Die schauen immer in die Vergangenheit. Die erzählen vom 70er-Krieg, nicht, was sie da erlebt haben bei der Schlacht von Waslavor und so, nicht, und was sie in der Schule erlebt haben und wie es bei der Hochzeit war und was man früher noch von dem Markt kaufen konnte, sind die Langweiligen. Die Vitalen sind die, die noch mit 90 sagen, was sie im nächsten Sommer vorhaben. Die ganz in der Zukunft leben, die gar keine Zeit haben, zurückzusehen. Ach, lieben Freunde, zu solcher Vitalität hat uns der Herr Jesus berufen, auch im Geistlichen. Nicht bloß zurückzusehen, was ich mal gemacht habe, einen schönen Jugendkreis, und ich war auch mal im CVJM, sagen so viele Leute,
Seht zu und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Der Herr Jesus kommt mit Macht. Es gibt ja bei uns in der Technik auch schon solche Dinge, dass Leute noch am Bau eines Flugzeugträgers sind, eines Schlachtschiffs, eines Raketentyps und doch wissen, es hat eigentlich gar keinen Sinn, bis der fertig gebaut ist, ist das längst überholt. Wir sollten uns nicht rausbringen lassen durch all das, was vorher gesagt wurde, durch Philosophien, moderne Erkenntnisse, Zweifel. Bis die Bücher nur richtig gedruckt sind, ist die Sache meist schon wieder überholt. Unsere Welt ist schon längst überholt von dem einen, den Gott an Ostern herausgestellt hat. Das ist mein Mann und einmal wird nichts wichtig sein als der und ob du zu ihm gehörst und ob dein Leben von ihm geprägt war. Und alles andere wird abfallen. Everything builds up to that point that Jesus will be important alone. Nur Jesus wird noch wichtig sein. Darum, liebe Brüder und Schwestern, seid fest, unbeweglich und nehmet immer zu im Werk des Herrn. Zunehmen. Darum, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn Jesus.